Buchstaben, Klammern, Pfeile, Gleichzeichen. Die mathematischen Formeln, die sich über das Whiteboard erstrecken, sehen unfassbar kompliziert aus und überfordern mein Gehirn. Professor Dr. Axel Ngonga nimmt einen Stift und erklärt, was er hiermit berechnen will. Er schließt entspannt mit den Worten: Das ist eigentlich alles, was wir machen. Wir lachen, weil wir beide wissen, dass ich es trotzdem nicht begriffen habe. Was ich aber weiß, der KI-Forscher begeistert mit seiner Expertise und seiner lockeren Art. Nach Büchern sucht man in seinem Büro vergeblich. Zu analog, sagt er. Dafür steht ein riesiges Paket unter der Tafel. Darin eine neue E-Gitarre. Und als er erzählt, wie sehr er sich freut, diese auszuprobieren, leuchten seine Augen genauso wie beim Erläutern seiner Formeln. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, mich hier zu outen, aber meine aktuelle Bildschirmzeit liegt so bei 4 Stunden. Davon bin ich bis zu 3 Stunden auf Social Media unterwegs. Zum Glück muss ich mich dafür aber nicht schlecht fühlen, weil Statistiken zufolge ist es so, dass wir Deutschen uns im Durchschnitt 2,5 bis 3 Stunden täglich auf Instagram und Co. bewegen. Und das liegt, ich nehme an, da können einige zustimmen, nicht an uns. Schuld sind die Plattformen, weil die kennen uns so saugut, dass es wirklich schwer fällt, abzuschalten. Doomscrolling ist vielen ein Begriff, also Reels, TikToks, Content suchten, bis die Augen wirklich 16:9 sind. Und je länger man wischt, desto besser passen irgendwie dann auch die Inhalte. Auf einmal bekommen wir alles Mögliche rund um ein bestimmtes Thema angezeigt, plus die passende Werbung dazu. Algorithmen werden also immer besser, werden immer individueller, auch mit Hilfe von sogenannten Wissensgrafen. Wir klären heute, was es damit auf sich hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen to Wirtschaft, dem Podcast, in dem wir zeigen, wie Spitzenforschung der Universität Paderborn direkt in die lokale Wirtschaft wirkt und umgekehrt. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz und ich freue mich sehr darüber, bei einem Mann im Büro zu sitzen, der von der Stanford University zu den besten KI-ForscherInnen weltweit gezählt wird. Professor Dr. Axel Ngonga. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Hallo, danke, dass ich dieses Interview mitmachen darf.
Seit 2017 sind Sie Professor für Data Science an der Universität Paderborn und seit Juli 2024 Leiter der Fachgruppe Data Science am Heinz-Nixdorf-Institut, dem interdisziplinären Forschungsinstitut der Uni Paderborn. Außerdem leiten Sie auch zahlreiche nationale und internationale Forschungsgruppen. Woher kommt denn bitte diese große Faszination für künstliche Intelligenz?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Woher kommt die Faszination? Ich habe mich schon immer für Zahlen interessiert. Ich habe mich schon immer für Biologie interessiert. Ich habe mich schon immer für sehr viele Sachen interessiert. Und es scheint so, als läge die Verknüpfung zwischen Biologie und Zahlen genau im Bereich KI. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der das so gesehen hat oder sieht. Alan Turing hat zum Beispiel Papers in der Biologie, also im Bereich Biologie verfasst und in der Informatik und gilt ja als Vater der KI. Dementsprechend, ja, die Verknüpfung gab es schon immer bei mir.
Und ich habe in einem YouTube-Video gesehen, dass Sie eine Frage beantwortet haben. Da ging es um Kreativität und Sie haben gesagt, KI kann Kreativität simulieren. Und ob Sie selbst kreativ ist oder sein kann, das weiß man noch gar nicht so genau. Jetzt weiß ich aber auch über Sie, dass Sie Musiker sind. Mhm. Und da wollte ich Sie direkt mal am Anfang fragen, was Sie denn von KI-generierter Musik so halten, als KI-Forscher, aber auch als Musiker.
Sehr viel. Ich höre sehr viel KI-generierte Musik. Aber ich meine, es ist ja, die ist ja dahingehend generiert, dass sie ja trainiert wurde. Und zwar gibt sie das wieder, was wir als Menschen musikalisch hinbekommen haben. Und wenn wir das halt zusammenbündeln können und halt auch Musik generieren lassen können, die uns gefällt, warum nicht?
Aber Sie würden es trotzdem nicht aufgeben, selbst Musik zu machen?
In keinster Weise. Es ist ja eine völlig andere Art des Zugangs zu Musik. Einmal konsumiere ich Musik und da konsumiere ich gerne gute Musik, aber ich generiere auch Musik und produziere Musik und da ist mir wichtig, dass ich spiele.
Okay, ich finde das super interessant, weil viele sagen ja, bei KI-generierter Musik, die kann irgendwie vielleicht doch nicht so sehr die Emotionen von Menschen berühren, weil sie eben ja nicht menschlich gemacht ist. Das würden Sie dann trotzdem auch anders sehen?
das sehe ich anders. Und ich gehöre ja zur Spezies Mensch und kann durchaus sagen, dass es sehr schöne KI-generierte Musik gibt, die auch Gefühle, Emotionen hervorruft.
Ja, auch das finde ich total faszinierend. Ich zähle auch dazu, ich höre auch gerne AI-generierte Musik und war mir aber noch nicht so richtig sicher, muss ich mich da jetzt schlecht fühlen oder nicht gegenüber wirklich echten MusikerInnen gegenüber?
In keinster Weise.
Okay, das ist gut. wo in Ihrem persönlichen Alltag können Sie eigentlich gar nicht mehr auf KI verzichten?
Na, ich meine, es ist ganz klar, dass KI sehr viele Arbeitsvorgänge erleichtert und auch beschleunigt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich in meinem Arbeitsalltag tatsächlich gar nicht mehr auf KI verzichten kann. Ist aber bereits seit Jahren so. Auch vor dem KI-Boom war es so, dass wir sehr viele Methoden aus dem Gebiet halt bereits benutzt haben. Ja, im Arbeitsleben ist KI für mich ganz zentral.
In meinem auch, zugegebenermaßen, um mich auf dieses Interview hier vorzubereiten, habe ich auch mit KI gearbeitet.
Ausgezeichnet, okay.
Ja, weil ich mir einfach auch ein paar Begriffe vorher erklären lassen habe, sage ich jetzt mal. Das werden wir vielleicht später auch nochmal merken. Aber kommen wir doch nochmal zuerst zurück zur Forschung. In Ihrer Forschung geht es um die Schnittstelle zwischen Menschen, Maschinen und Daten.
Richtig.
Vor allem setzen Sie sich wissenschaftlich mit maschinellen Lernverfahren auseinander. Aber was bedeutet das eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ist ein maschinelles Lernverfahren? Im Grunde genommen geht es darum zu lernen, und Lernen werde ich gleich definieren, aber zu lernen, wie man aus einer bestimmten Eingabe eine bestimmte Ausgabe generieren. Wir kennen das alle aus der Schulmathematik, dafür braucht man Funktionen. Also eine Funktion nimmt ja eine Eingabe, klassischerweise x im Schulunterricht, und da wird ein y draus. Und die Frage im maschinellen Lernen ist, wie kriege ich denn raus, welche Funktion f letztendlich zu einer bestimmten Menge von Eingabe-Ausgabe-Paaren passt. Darum geht es, eigentlich ziemlich trivial.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. ja, vielleicht komme ich noch mehr dahinter, je länger wir miteinander sprechen heute. Aber danke für diese Erklärung erstmal. Woran forschen Sie denn hier mit Ihrem Team ganz konkret?
Ich versuche das kompakt darzustellen. Fundamental geht es uns darum, wie wir Nummer eins diese X, sprich diese Daten, am besten repräsentieren. Und da machen wir sehr viel Forschung im Bereich Wissensgraphen. Klassischerweise wird vektoriell gelernt. Sprich, klassischerweise sind diese X im maschinellen Lernen eben Vektoren. Und am Ende haben wir eine Ausgabe, die ist entweder, wir nennen die kontinuierlich, das heißt eine reelle Zahl, oder die ist diskret, die ist aus einer bestimmten finiten Menge. Das Problem mit diesem Zugang ist, es gibt sehr viele Probleme, aber ganz wichtig ist Erklärbarkeit. Wenn wir einmal eine Ausgabe haben, möchten wir gerne nachvollziehen können, wie f funktioniert, wie unsere Funktion funktioniert und wie sie aus x eben y macht. Und vektoriell geht das zwar, aber ziemlich schlecht. Und wir haben einen völlig anderen Zugang. Wir sagen, eigentlich sind diese Daten klassischerweise eben Punkte in einem größeren Graphen. Das sind Verbindungen zwischen Entitäten. Und wenn wir lernen, möchten wir tatsächlich Lernverfahren haben, die in der Lage sind, erklärbare Funktionen zu generieren. Sprich, unsere Eingaben sind klassischerweise Elemente aus einem sogenannten Wissensgraphen, wo wir Verbindungen zwischen Entitäten im Grunde genommen modellieren. Unsere Ausgaben sind Modelle, die verbalisiert werden können, sprich aus denen man natürliche Sprache generieren kann. Und somit haben wir erklärbare Lernverfahren. Das ist im Grunde genommen das, womit wir uns auseinandersetzen. Es gibt noch viel, viel drumherum, aber das ist der Kern der Sache.
Jetzt ist es ja so, dass KI sich unglaublich schnell entwickelt in letzter Zeit. Wie schafft es denn hier auch, Ihr Team von Uni Paderborn so am Ball zu bleiben und immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn sich die KI ja generell einfach so schnell weiterentwickelt?
Wir haben da zwei Zugänge. Zugang Nummer eins, wir benutzen KI, um KI zu verstehen, im folgenden Sinne. Es gibt sehr viele Papiere, die geschrieben werden. Ich glaube, es sind ungefähr 3000 im Jahr oder im Monat. Auf jeden Fall Tausende. Und es ist halt natürlich die Frage, wie distilliert man die Quintessenz dieser Papiere? Und das kann man eigentlich ziemlich gut mit KI machen. Auf der anderen Seite ist es so, wir setzen uns mit einer sehr spezifischen Art von KI auseinander. Wir können natürlich nicht alles Mögliche im Bereich KI hier untersuchen und geben uns höchste Mühe, eben zu den Spitzenreitern zu gehören. Das heißt, wir bestimmen im Grunde genommen mit, was der Stand der Technik ist, und das hilft, dass man auch den Stand der Technik kennt.
Ja, Ja, absolut. Die Paderborner Informatik, die belegt in international anerkannten Rankings wie dem CHE-Ranking und dem Leiden-Ranking regelmäßig wirklich Spitzenplätze. Sicherlich spielt dabei auch das Netzwerk auf diesem Feld eine Rolle. Beispielsweise beschäftigt sich das SAIL-Netzwerk, zu dem auch noch die Universität Bielefeld, die THOWL und die Hochschule Bielefeld gehört, aktuell mit der zentralen Frage, wie baut man KI so, dass sie ein Leben lang vernünftige und sichere Ergebnisse liefern kann? Oder gibt es so etwas wie einen Lebenszyklus von KI und muss man sie vielleicht irgendwann mal abschalten? Was ist da jetzt eigentlich so der neueste Stand der Forschung? Gibt es ja schon eine Erkenntnis, muss man KI irgendwann abschalten? Oder?
Es ist tatsächlich sehr komplex. Es ist so, dass Sie haben ja auch eingangs gesagt, KIs lernen dazu. Das ist absolut korrekt. Und wenn wir sie halt mit Daten füttern, ist immer die Frage, besonders wenn es personenbezogene Daten sind, was passiert denn, wenn man so ein Modell einmal nicht mehr benutzt? Wie schafft man es mal eins, dass das Modell tatsächlich die Daten vergisst, dass es gelernt hat? Und das ist tatsächlich eine nicht triviale Fragestellung. Und Nummer zwei, wenn wir ein Modell einmal archiviert haben, wer hat noch Rechte drauf? Also es sind auch sehr viele Fragestellungen, die eigentlich wenig mit Informatik zu tun haben, die wir da berücksichtigen müssen. Aber ja, es gibt einen Lebenszyklus von KI. Ja, wir müssen uns Gedanken drum machen, wie wir KIs abschalten. Und es ist nicht trivial, wir arbeiten dran. Was wir aber rausbekommen haben, sind verschiedene Methoden, wie wir viel aus KIs wieder löschen können von dem, was sie halt gelernt haben. Wir haben noch keine formalen Garantien, dass wir alles löschen, da arbeiten wir noch dran.
Auch den Infrastruktur Software Innovation Campus Paderborn wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Das ist ein interdisziplinärer Forschungs- und Innovationscampus und hier arbeiten Wirtschaft und Wissenschaft wirklich Hand in Hand an den digitalen Lösungen der Zukunft. Was macht denn für Sie ganz persönlich Paderborn als Forschungsstandort aus? Warum arbeiten Sie hier so gerne?
Paderborn ist dahingehend optimal, dass wir das zwei Faktoren zusammenkommen. Auf der einen Seite haben wir sehr viele, sehr forschungsaffine Unternehmen in und um Paderborn. Und die Uni ist klein genug, dass man sehr schnell das umsetzen kann, was man umsetzen möchte, aber groß genug, dass man auch größere Sachen, also größere Forschungsprojekte umsetzen kann. Und das ist halt wirklich so ein, das ist wirklich optimal von der Kombination her. Wir haben halt Fragestellungen aus Unternehmen, die auch sehr divers sind, aber die wissenschaftlich relevant sind. Wir können die dann tatsächlich nicht nur bearbeiten, sondern auch allgemeine Lösungen schaffen, die wir nicht nur dann nach Paderborn, sondern halt in die ganze Welt auch exportieren können. Und wir haben die entsprechende, für mich zählt insbesondere einfach Rechenpower, wir haben die Rechenpower, um die halt diese Lösung wirklich umsetzen zu können.
Was war da jetzt in den letzten Jahren so eine Frage, die immer wieder an Sie herangetragen wurde, wo Sie eine Lösung für finden sollten, wollten, mussten?
Na, einmal ging es um Sprachmodelle und zwar haben wir, letztendlich ist es so in der Welt, dass es ungefähr, ich glaube weniger als 10 Unternehmen gibt, die ungefähr 90% der Sprachmodelle im Grunde genommen berechnet haben. Und das ist natürlich immer die Frage, was ist mit der Rechtsproblematik, ist ganz zentral auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, Unternehmen dürfen ja und müssen tatsächlich auch ihre Ergebnisse erklären können, entsprechend des KI-Acts. Und da war eine wichtige Fragestellung, können wir hier LLMs berechnen oder feintunen, sodass sie halt auch in Unternehmen eingesetzt werden können unter gewissen Sicherheitseinschränkungen. Das konnten wir zum Beispiel hier problemlos angehen.
Ein anderes zentrales Thema der Arbeit Ihres Informatikteams sind sogenannte Wissensgrafen. Die hatte ich ja ganz am Anfang schon einmal erwähnt. Es gab auch schon viel internationale Anerkennung für die Ergebnisse dieser Forschung. Und hier habe ich dann tatsächlich mal ChatGPT mir zur Seite genommen, um mich da mal so ein bisschen einzulesen in dieses Thema. Und ChatGPT hat mir das so erklärt: Stell dir eine Art Landkarte für Wissen vor. Jede Person, Firma oder Sache ist ein Punkt. Verbindungen zeigen, wie diese Dinge zusammenhängen. Also ein Wissensgraph ist ein Netzwerk aus Wissen, das zeigt, wie Dinge miteinander verbunden sind. Geht das annähernd in die richtige Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Also wir reden von Knoten, nicht von Punkten, weil Punkte klassischerweise halt eine geometrische Position haben. Aber es sind Knoten. Knoten sind die sogenannten Entitäten, die sind über Kanten. Kanten ist eigentlich falsch technisch, aber ich werde trotzdem den Begriff verwenden. Ich hoffe, meine Wissenschaftskolleginnen und Kollegen bringen mich nicht um. Aber es geht, ja, wir haben halt Kanten, die gewisse Eigenschaften haben, zum Beispiel Namen. Und wenn wir dann sagen wollen, dass eine bestimmte Entität mit einer anderen Entität verknüpft ist, sagen wir nicht nur, dass sie miteinander verknüpft sind, sondern auch, wie sie miteinander verknüpft sind. Was öfters nicht erwähnt wird von ChatGPT ist, dass wir noch ein Datenschema haben. Und da steht letztendlich unser Domänenwissen, also die sogenannte Domänenontologie. Und die beschreibt, was für logische Schlüsse wir ziehen können, wenn wir einmal bestimmte Aussagen einmal vorliegen haben.
Wozu dient diese Forschung? Also was haben wir so konkret im Alltag eigentlich von Wissensgrafen und ihren Ergebnissen auch aus der Forschung?
Sie benutzen vermutlich jeden Tag Wissensgrafen, ohne es zu wissen. 30% der Anfragen von Google werden von Wissensgrafen beantwortet. Jedes Mal, dass Sie zum Beispiel, Sie haben immer diese kleine Box rechts, wo es halt, was weiß ich, man sucht nach Paderborn, findet ein paar Bilder, welche Uhrzeit, wie das Wetter ist und so weiter. Das ist ein Ausschnitt aus dem Google-Wissensgrafen. Also sprich, Wissensgrafen sind tatsächlich das verbindende Element mittlerweile zwischen Semantik, ergo Bedeutung, Weltwissen und KIs. Und wir setzen uns damit auseinander, wie wir diese Daten Nummer eins sauber speichern können, wie wir daraus logisch schließen können, wie wir halt mit Inkonsistenzen umgehen können und natürlich auch, wie wir darauf lernen können. Das ist auch ganz zentral.
Was ist so Ihre Traumvorstellung, wie Wissensgrafen eines Tages funktionieren?
Interessante Frage. Ich glaube, die tun schon, was sie tun sollten. Die haben das große Problem, dass sie mit Inkonsistenzen nicht ganz umgehen können. Also klassischerweise hat man drei Probleme mit Wissensgrafen. Nummer eins, wenn man die einmal extrahiert, und das sind klassischerweise unterschiedliche Entitäten oder Organisationen, die extrahieren, dann hat man unterschiedliche Sichten der Welt. Man muss die miteinander zusammenführen. Und wenn man die miteinander zusammenführt, gibt es immer Inkonsistenzen. Und das ist immer die Frage, wie lösen wir Inkonsistenzen auf oder können wir Verfahren bauen, die mit Inkonsistenzen klarkommen? Das Problem Nummer zwei ist die Größe. Wir haben ungefähr 200 Milliarden Aussagen auf unseren Servern rumliegen, die halt die Welt beschreiben. Und wir wissen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was man eigentlich aussagen könnte. Das ist mal die Frage, wie speichert man das sauber? Und natürlich, wie sorgt man dafür, dass man auch alles an Wissen nutzt, wenn man Fragen beantwortet? Und Nummer drei, natürlich Verbindung mit maschinellem Lernen. Ich habe eingangs erwähnt, klassische Verfahren funktionieren vektoriell, sprich, die gehen davon aus, dass wir es mit Vektoren in einem Vektorraum zu tun haben. Wissensgrafen sind a priori keine Vektoren. Diese Verknüpfung, da arbeiten wir auch dran. Mein Traum wäre natürlich, dass wir Wissensgrafen als Grundlage für maschinelles Lernen im Allgemeinen verwenden und dass wir somit erklärbare KI-Verfahren haben, sodass Mensch, Maschinen und Daten wirklich sauber miteinander zusammenarbeiten können.
Okay. Gibt es eigentlich irgendwo da draußen im Netz auch einen Wissensgraf über mich? Weil ich habe ja wirklich, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, das Gefühl, dass Instagram, die sozialen Netzwerke, mich so gut kennen. Also gibt es da irgendwo auch so einen kleinen Knotenpunkt Selina Herr und von dem aus gehen ganz viele
Auf jeden Fall, kann ich Ihnen auch zeigen.
Okay, also das existiert. Also so arbeiten dann wahrscheinlich auch Algorithmen, oder? Dass die Wissensgrafen sich merken, okay, Selina hat sich dafür interessiert, das könnte sie dann jetzt auch interessieren.
Nicht ganz. Die meisten Verfahren sind vektorieller Natur. Sprich, die wissen, dass es bestimmte Entitäten gibt. Diese Entitäten sind klassischerweise Vektoren, also sogenannte Einbettungen. Und was Sie gerade erwähnt, sind sogenannte Recommendation Engines. Und die schauen sich im Grunde genommen eine Population an und sagen, ähnliche Leute werden halt ähnliche Bedürfnisse haben. Sprich, wenn man sie halt einmal entsprechend passend gruppiert hat, kann man halt sagen, Person X hat Video Y gefallen, dementsprechend gehen wir das halt weiter an weitere Personen, die halt innerhalb der Gruppe sind. Das kann man präziser ausdrücken, aber es ist die Grundidee.
Okay, aber das hat auch ein bisschen was mit Wissensgrafen zu tun?
Es kommt darauf an, also einmal, man kann es vektorell repräsentieren. Es gibt größere Unternehmen wie Facebook, die halten Wissensgrafen tatsächlich explizit, also Meta heißen die mittlerweile, Facebook ist ein Produkt von Meta. Und ich glaube, Instagram gehört auch Meta und die benutzen sehr große Wissensgrafen, das ist bekannt. Ich weiß aber, da ich dort nicht arbeite, kann ich Ihnen nicht genau sagen, wo sie Wissensgrafen einsetzen und wo nicht. Es ist aber bekannt, dass es halt größere Wissensgrafen zu Personen, Produkten und Werbung gibt und dass diese natürlich auch dafür benutzt werden.
Sehr, sehr krass auf jeden Fall und super interessant. Mit den Wissensgrafen ist auch immer der Begriff Semantic Web ganz eng verbunden. Semantik bedeutet Bedeutung. Das weiß ich noch aus meinem Germanistikstudium an der Uni Paderborn, habe ich doch noch ein bisschen was behalten. Und auch hier habe ich trotzdem ChatGPT nochmal hinzugezogen. Und zwar hat die oder der, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, manchmal sage ich sie ChatGPT, weil ich einfach das Gefühl habe, ich möchte, dass sie weiblich ist. Und manchmal sage ich aber auch einfach er. Was ist ChatGPT bei Ihnen eigentlich? Männlich oder weiblich?
Es ist ein Transformer, dementsprechend ist es ein er.
Okay. Also wie auch immer, ChatGPT hat mir gesagt, im heutigen Web stehen überall Texte, Bilder und Daten. Das sind für Computer aber oft nur lose Informationen. Das Semantic Web ist ein intelligentes Netz aus Wissen, das Zusammenhänge versteht. Das soll für die Wirtschaft ein echter Gamechanger sein. Aber wie profitieren denn Unternehmen auch hier vor Ort ganz konkret von so einem Semantic Web?
Also die Definition von ChatGPT ist leider inkorrekt. Beim Semantic Web war eigentlich eine Vision. Und zwar kommt aus dem Paper aus dem Jahre 2001, wenn mich nicht alles täuscht. Und da war die Idee tatsächlich, dass wir jetzt das, was wir jetzt Agentic AI nennen. Sprich, man hatte eine explizite Repräsentation von Wissen und hatte Softwareagenten, die jeweils Repräsentation oder ja, letztendlich digitale Repräsentanten von den Individuen waren und die konnten halt miteinander reden. Dadurch, dass das Wissen explizit gemacht wurde, konnten die halt sich austauschen in einer formalen Sprache. Das ist die Grundidee hinter dem Semantic Web. Sprich, wir haben nicht mehr Dokumente, die letztendlich die wichtigsten Entitäten im Web sind, sondern vielmehr Wissen oder letztendlich Wissensgraphen, wenn man es genau nimmt. Und man hat Agenten, die halt diese Wissensgraphen verstehen und eben daraus Schlüsse ziehen können. Und halt, die können dementsprechend auch bestimmte Aktivitäten durchführen. Für Unternehmen war das dahingehend wichtig, dass explizite Semantik auch bedeutet, dass die Agenten der Unternehmen tatsächlich weitere Daten nicht nur aufnehmen können, sondern auch verarbeiten, daraus neue Schlüsse ziehen können und zum Beispiel eben inferieren können, wie Unternehmen im Netz oder halt auch in der Realität, also in der nicht-digitalen Welt, zu agieren haben. Mittlerweile ist es so, dass das Semantic Web benutzt wird. Es ist halt, dass ich Realität, also jedes Mal, dass sie halt sowas wie Ideal oder dergleichen benutzen als Plattform, da steckt tatsächlich eine Ontologie dahinter. Da stecken ganz konkrete Attribute von Produkten, die man halt benutzen kann, um Produkte und Produktpreise miteinander zu vergleichen. Das wird benutzt. Wie profitieren Unternehmen ganz konkret davon? Im Grunde genommen, AI Act. Wenn man darüber nachdenkt, dass wir die Aussagen bzw. die KI, ich muss es präzise ausdrücken, das versuche ich gerade die ganze Zeit. Okay, folgendes. Wenn wir eine KI-getriebene Entscheidung haben, dann müssen wir ja tatsächlich in der Lage sein, als Unternehmen zu sagen, das ist der Grund, warum die KI so entschieden hat. Man braucht Erklärbarkeit. Und Wissensgraphen sind aus meiner Perspektive der Zugang dazu, dass wir KI-Systeme bauen können, die in der Lage sind, ihre Aussagen bzw. ihre Entscheidungen auch sauber, nachvollziehbar und auch logisch zu begründen. Sprich, im Grunde genommen werden alle Unternehmen der Welt was davon haben, wenn wir einmal solche KI-Systeme auf dem Markt haben.
Mhm. Da kommen Sie gerade zu einem Punkt, den ich auch gerne noch ansprechen würde. Und zwar merkt man ja jetzt schon generell, dass selbst wenn Ihre Arbeitsfelder jetzt rund um KI erstmal abstrakt klingen, trotzdem bewegen wir uns ja voll in unserer Lebensrealität. Also in meiner, in unserer, in der von auch lokalen Unternehmen tatsächlich. Und das gilt eben auch besonders für den Sonderforschungsbereich, in dem Sie Mitglied sind. Und zwar geht es da um Constructing Explainability. Und das haben Sie ja gerade auch beschrieben, oder? Dass eine KI eben nicht nur einfach eine Antwort ausspuckt, sondern eben auch erklären kann, wie kommt sie darauf und dass man das nachvollziehen kann. Das ist ja so ein Unterprojekt, glaube ich, auch dieser Forschung mit dem Namen C07. Fand ich ganz witzig, dass es sehr nah an Cristiano Ronaldos Kürze ist. Kann man sich sehr gut merken.
C07, okay.
Ja, also das erforschen Sie tatsächlich.
Genau, richtig, ja. Es geht nicht nur in C07 darum, aber in C07 forschen wir eine sehr interessante Verknüpfung. Und zwar, jetzt ist es leider technisch, wenn Sprachmodelle, ChatGPT ist ja ein gutes Beispiel, so trainiert, dass denen erstmal Sprache beigebracht wird. Das ist sogenanntes unüberwachtes Lernen. Dann wird denen beigebracht, wie man sauber Fragen beantwortet. Und einen dritten Schritt wird denen beigebracht, wie man Antworten generiert, die den Nutzenden gefallen.
Die mir gefallen?
Richtig.
Aber das heißt ja nicht,
dass... Es geht nicht um Wahrheit.
Okay.
Das ist aber ein anderes Thema, tatsächlich. Da können wir uns ein anderes Mal drüber unterhalten. Es ist wirklich sehr faszinierend. Aber was da spannend ist, ist, wenn man unsere Systeme dahingehend optimiert, dass sie Antworten generieren, die einem gefallen, optimieren wir die nicht letztendlich darum, dass sie Antworten generieren, die nachvollzogen werden können. Und genau darum geht es in 10.07, dass wir Systeme bauen, also nicht nur Sprachmodelle, sondern auch Datenrepräsentationen dahinter, das ist Retrieval Augmented Generation als Keyword, so dass wir am Ende uns Daten so merken, also auch Hintergrundwissen, dass wir Antworten generieren können, die von den Nutzenden besser verstanden werden können.
Okay, ja, und davon hätten wir dann jetzt tatsächlich alle was, auch im Alltag.
Das ist das Ziel, ja.
Ja. Also wäre KI künftig weniger ein Werkzeug wie jetzt vielleicht, sondern eher ein Gesprächspartner?
Da kommen wir in schwierige, richtig schwierige philosophische Gewässer. Gesprächspartner. Es kommt darauf an, wie man Partner definiert und was ein Gespräch ist. Aber es wäre auf jeden Fall, KIs wären dann Entitäten, mit denen wir uns so weit austauschen könnten, dass wir ausreichend viel lernen könnten, um besser unsere Aufgaben eben bewältigen zu können. Das kann man definitiv so sagen.
Mhm. Weil jetzt ist es tatsächlich ja noch manchmal so, es gibt auch Reels dazu und mir selbst ist es auch schon passiert, dass man eine Frage stellt und man eine Antwort bekommt von ChatGPT und genau weiß, das stimmt so nicht. Oder ich das dann irgendwie nochmal gegoogelt habe und dann gemerkt habe, okay, die hat mir da Quatsch erzählt. Jetzt bin ich irgendwie gerade wieder bei einer weiblichen Bezeichnung. Das ist auch nicht fair. Aber ja, da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist falsch. Und dann habe ich nochmal mit der gesprochen und habe gesagt, Entschuldigung, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Und dann hat die geantwortet, ah ja, danke für den Hinweis. Das ist natürlich total richtig. Es ist ganz anders. Und so konnte man ein unendlich langes Gespräch führen mit ihr. Und sie hat quasi immer, wie sie das schon gesagt haben, mir irgendwie nach dem Mund geredet so ein bisschen.
Genau, das ist halt Phase 3. Das ist, was nennt man, Reinforcement Learning with Human Feedback. Und da geht es letztendlich darum, dass man Antworten generiert, wo Menschen sagen, ja, das ist eine tolle Antwort. Genau so eine Antwort hätte ich haben wollen. Ohne dass man sich wirklich Gedanken drum macht, ob die Antwort wirklich stimmt. Klassischerweise gibt es eine sehr hohe Korrelation zwischen Stimmen und Gefallen, aber die ist nicht bei 100%.
Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, wirklich in die Lebensrealität auch von Unternehmen hier in der Region, wie kann die KI generell, aber vielleicht auch eben solche intelligenteren Sprachmodelle oder welche Branchen könnten effizienter arbeiten?
Alle tatsächlich. Wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut und es gibt ja sehr viele Prozesse in Unternehmen, die letztendlich von allen Unternehmen durchgemacht werden, sei es neue Leute akquirieren oder von Ressourcen im Allgemeinen. Und da ist es ja so, dass sehr viel noch manuell passiert und man kann einiges nicht nur automatisieren, sondern tatsächlich fairer gestalten, indem man halt eben KI-getriebene Systeme nutzt. In den jeweiligen Aktivitäten von Unternehmen kommt es natürlich immer drauf an. Ich meine, wenn ein Unternehmen, sagen wir, bei einem Dachdecker ist es ganz klar, man muss sich ums Dach kümmern. Da werden später bald Embodied Intelligences, also Roboter, tatsächlich helfen können, aber so weit sind wir noch nicht. Aber bei sogenannten Knowledge Workern, sprich bei Unternehmen, die eher mit Daten beschäftigt sind und Daten verarbeiten, sagen wir à la Oracle oder dergleichen, ist es ganz klar, dass man sehr viele Schritte automatisieren kann und auch automatisieren wird.
Mhm. Bei der Frage, welche konkreten KI-Lösungen sind für mittelständische Unternehmen sinnvoll, hilft ja auch das Kompetenzzentrum Arbeitswelt Plus. Hier werden Erkenntnisse aus der Arbeitsforschung rund um KI zusammengebracht. Und die Ansätze, die werden wirklich praktisch getestet. Einmal in größeren Betrieben als sogenannte Leuchtturmprojekte und zum anderen in kleineren und mittleren Unternehmen über Transferprojekte. Dabei wird vor allem auch daran gearbeitet, dass Beschäftigte so gut wie möglich dafür qualifiziert werden. Also wie wichtig ist es auch, rund um die KI-Forschung den Menschen quasi mit einzubeziehen und nicht zu vergessen, dass da ja auch irgendwann mal jemand mit der KI zusammenarbeiten muss.
zusammenarbeiten? Das ist halt immer, das ist die Frage. Also wir bauen ja sehr unterschiedliche KI-Systeme. Manche sind im Backend, sprich sie leben auf irgendwelchen Servern und werden tatsächlich nur von doch sehr technisch geprägten Personen benutzt. Aber sobald wir in Interaktion mit Mitarbeitenden kommen, die eben eher wenig mit diesem, mit der technischeren Welt, KI-Welt halt zu tun haben, ist es uns wichtig, dass die Modelle, die wir bauen, dass ich, wie ich vorhin erwähnt habe, erklärbar sind. Und zwar nicht nur Text generieren, welcher nach Erklärung aussieht, sondern wirklich erklären, wie sie sich verhalten. Das ist auch der Grund, warum wir hier Wissensgrafen untersuchen, weil wir davon ausgehen, dass wir oder wissen, dass die Modelle, die wir generieren, logisch konsistent sind und dementsprechend halt echte Erklärungen generieren können. Sprich, aus meiner Perspektive ist das das Zentrale, dass Mitarbeitende und KIs sich insoweit austauschen können, dass die Mitarbeitenden sich mitgenommen fühlen. Und das muss nicht nur, wenn KI sich auch wirklich erklären kann.
Mhm. Auch die Wissenschaft kann durch die Forschung an der KI, mit der KI natürlich auch sich weiterentwickeln. Was genau erhoffen Sie sich für die Wissenschaft? Wie die Wissenschaft profitiert von Ihrer Forschung?
Es gibt schon einiges, was umgesetzt ist. Ich glaube, meine Lieblingsreferenz ist Terence Tao. Das ist einer der weltweit besten Mathematiker und er schreibt mittlerweile Beweise mit KI-Unterstützung. Und in der Mathematik ist man ja sehr extrem strikt. Es muss ja ein Beweis sein. Und er kann halt mit KI-Unterstützung Teile seiner Beweise verfassen. Und genau da möchte ich hin. Also es ist, es gibt sehr viele Arbeiten, die wir machen müssen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die tatsächlich gar nicht notwendig sind aus meiner Perspektive, die ich gerne einer KI überlassen wollen würde. Ich meine, ein Abstract schreiben ist langweilig. Im Grunde genommen ist es ja ein Verkaufsbriefing, wenn man es genau nimmt. Und das ist uninteressant aus Sicht eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin. Aber es gibt, und ich meine, es gibt auch Hypothesen, das Testen von Hypothesen. Wir testen sehr viele Hypothesen, wir gehen die durch. Manche kann man tatsächlich aus der Literatur heraus gleich verwerfen. Aber wie ich erwähnt habe, es sind mehrere tausend Papers, die im Jahr geschrieben werden zu unseren jeweiligen Forschungsfragen. Und eben diese Arten von Interaktion, wo man halt sehr viele Hypothesen bereits loswerden kann, um sich halt schneller, effizienter darauf, auf das zu konzentrieren, was eigentlich eventuell neue Erkenntnisse bringt. Das würde ich halt auch gerne mit KI zusammen machen. Es passiert immer mehr, immer häufiger, aber ich glaube, es geht besser.
Da werden wir also hinkommen in ein paar Jahren.
Das hoffe ich.
Ja. zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen, und zwar, bevor wir zu unseren Blitzfragen kommen, wohlgemerkt. Oh. Und zwar, Sie haben in einem YouTube-Video der Uni Paderborn auf die Frage, wann wird die KI den Menschen ersetzen, geantwortet, hoffentlich nie. Das impliziert aber, dass es Ihrer Meinung nach immer noch die Möglichkeit gibt, dass das passiert?
Es kommt immer darauf an, was für ein Ersetzungsoperator hier gemeint ist. Heißt es jetzt funktional im Sinne dessen, was der Mensch macht in der Arbeit? Ja, ich glaube, das wird passieren zum Teil und das ist bereits passiert. Im Bereich Softwareentwicklung zum Beispiel gibt es viele Arbeiten, Dokumentationen insbesondere, die halt mittlerweile von KI übernommen werden, wo KIs einfach besser sind. Das schafft aber Freiräume und es ist halt wirklich eine gesellschaftliche Frage, was wir mit diesen Freiräumen machen. Und was ich mit hoffentlich nie meine, ist tatsächlich, dass ich hoffe, dass wir nicht zu einer KI-Gesellschaft werden, wo der Mensch nichts mehr zu sagen hat, sondern dass wir KI nutzen, um dem Menschen zu dienen.
Dann würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle zu unseren Blitzfragen, die ich allen unseren Gästen immer am Ende einer Folge stelle. Und die erste wäre, was bedeutet für Sie Transfer?
Dinge von A nach B bringen. Aber in der Wissenschaft bedeutet das im Grunde genommen, aus wissenschaftlichen Ergebnissen eben Firmen, Unternehmen oder dergleichen machen.
Mhm. Die zweite Frage ist, wie hat Paderborn Sie geprägt?
Ich habe gelernt, ein vielseitigerer Wissenschaftler zu sein.
Und die dritte Frage, woran werden Sie in 10 Jahren forschen?
Wenn ich das rauskriege, woran ich in 2 Wochen forschen werde, kann ich die Frage beantworten.
Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Axel Ngonga, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Ich liebe es, wie begeistert und leidenschaftlich Sie sind. Man merkt das wirklich in jeder Antwort. Und wie wir auch in dieser Folge gemerkt und gelernt haben, dass Ihre Forschung wirklich ja einen absoluten Impact hat auf unsere Lebensrealität und auch die der lokalen Unternehmen hier vor Ort. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und euch empfehle ich natürlich auch in unsere anderen Folgen reinzuhören von Wissen to Wirtschaft. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter, wenn er euch gefällt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Tschüss.
Wissen to Wirtschaft und zurück ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Universität und Wirtschaftsförderung Paderborn. Host Selina Herr. Redaktion Joris Alexander Krug. Konzeption und inhaltliche Begleitung Johanna Pietsch und Tobias Vorwerk. Sound- und Postproduktion AMS Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf wissen2wirtschaft.de, podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.